Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Gleich spreche ich mit einem der wichtigsten Regisseure, die das deutschsprachige Theater derzeit zu bieten hat, Christopher Rüping. Er bekommt in diesem Jahr den Theaterpreis Berlin und hier erzählt er, warum die Freude über die Auszeichnung getrübt ist. Außerdem fragen wir, wie aktuell Klaus Manns Analyse des politischen Feiglings heute noch ist. Viele Theater inszenieren derzeit seinen Roman Mephisto für die Bühne. Er ist erst 39 Jahre alt, aber längst einer der wichtigsten und gefeiertsten Regisseure, die das deutschsprachige Theater zu bieten hat. Christopher Rüping hat an allen großen Bühnen inszeniert, hat fast alle wichtigen Theaterpreise und Würdigungen schon mal bekommen. Sogar ein 300-seitiges Buch über ihn ist bereits erschienen. Und jetzt gibt's die nächste Auszeichnung, den Berliner Theaterpreis. Verliehen wird er von der Stiftung Preußische Seehandlung und begleitet von 20.000 Euro. Und hier ist der Preisträger Christopher Rüping. Willkommen in Rang 1 und erstmal ganz herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Herr Rüping, das Besondere an Ihren Arbeiten ist, finde ich, dass Sie immer sehr berührend sind, dass es Ihnen irgendwie immer gelingt, ein kollektives Wir-Gefühl herzustellen, sowohl zwischen den Akteuren auf der Bühne als auch mit dem Publikum, so wie in dem vielleicht bekanntesten Stück, das Sie jemals inszeniert haben, nämlich diesem unvergesslichen 10-Stunden-Antiken-Marathon Dionysos Stadt, das an den Münchner Kammerspielen entstanden ist. Wir haben das erste Mal miteinander gesprochen, ich habe nachgeschaut, vor genau 10 Jahren, da waren Sie gerade vom Fachmagazin Theater Heute als Nachwuchsregisseur des Jahres ausgezeichnet worden und es gab die erste Einladung zum Theatertreffen in Berlin. Heute können Sie sich wahrscheinlich aussuchen, wo Sie inszenieren wollen. Sie haben schon Opern inszeniert, was immer alle erfolgreichen Schauspielregisseure machen. Wissen Sie noch, was damals vor 10 Jahren Ihre Vorstellung war von Erfolg?
Vielleicht, also die Stufe 1, meine erste Definition von Erfolg war überhaupt vom Inszenieren leben zu können. Die zweite Vorstellung war dann Orte zu finden, an denen ich mit den Leuten, mit denen ich eben gerne Theater mache, Bedingungen vorfinde, wo wir sozusagen sehr frei und ohne irgendeinen Druck von außen arbeiten können. Also wahrscheinlich 2015 schwebte ich zwischen diesen beiden Erfolgsdefinitionen. Genau so fing das eben an. Wenn man so, ich habe das ja studiert, Regie, und dann kommt man von der Regieschule und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man davon auch wirklich leben kann. Es dauert, glaube ich, ein bisschen, bis sich das als Realität annehmen lässt.
Es ist ja schon auffällig an Ihrem Theater, dass es so offen ist, dass Sie auf eine Weise so die Mittel der Theatermaschine freilegen. Also man weiß manchmal nicht, ist der Schauspieler, die Schauspielerin privat oder in einer Rolle, und offen sind Sie ja in anderen Hinsichten auch. Also was die Stück Auswahl betrifft, da gibt es irgendwie auch keine Grenzen zwischen Antike, Moderne, Filmadaption, Romanadaption gibt es relativ viel, wie zuletzt Miranda July oder Benjamin Stuckrad-Barre. Es gibt auch so eine Offenheit gegenüber dem Publikum und in der Haltung der Schauspielerinnen untereinander. Die Jury, die Ihnen jetzt diesen Preis verliehen hat, die sprechen von einer öffentlichen Intimität. Und ich habe mich gefragt, ob diese Arbeitsprozesse, die Sie ja verstetigt haben mit einem Kollektiv, ob das sowas ist, wo Sie sich auch ein bisschen als Erneuerer in dieser sonst ja doch so hierarchischen Theaterstruktur verstehen?
Nee, ich glaube, ich selber verstehe mich nicht so. Also der Impuls, so zu arbeiten, der richtet sich nicht gegen die Konventionen im Theaterbetrieb der letzten 100 Jahre oder so, sondern der entspricht meiner Auffassung von dem, wie man zu den künstlerisch aufregendsten Ergebnissen kommt. Meine Erfahrung ist, dass das mit größtmöglicher Offenheit leichter geht als mit dem verzweifelten Festhalten an bestimmten Hierarchien, mit denen man dann versucht, seine eigenen Visionen durchzudrücken. Es klingt immer so, als wäre ich davon erlöst von all diesen Fragen. Das ist aber nicht so. Also im Probenraum bin ich da ganz schön am Suchen und so. Aber schon im Studium hat sich meine Arbeitsweise so geprägt, dass ich viel mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen entwickelt habe und auf eine lange Zeit und eine große Anzahl an Erfahrungen mittlerweile zurückblicken kann. Und die Offenheit ist dementsprechend, also ich kenne das Theater quasi nur als Assistierender oder Hospitierender anders, wo noch so Hierarchien durchgedruckt wurden, aber in meiner Praxis war das schon immer so. Es ist nicht der Status quo, aber es ist schon auch was, was die Generation, mit der die SchauspielerInnen, mit denen ich auch arbeite, es jetzt gerade zu tun hat, an RegisseurInnen, die versuchen das schon, die meisten so zu machen. Also das Durchdrücken einer Regiefantasie, das Marionettenspielen mit Menschenkörpern, dieser Regiebegriff, der ist zum Glück, tritt der sozusagen ein bisschen in den Hintergrund. Und ich kenne zum Beispiel auch Arbeitszusammenhänge, in denen noch viel offener gearbeitet wird. Und es gibt ja auch Kollektive und Gruppen, die gemeinsam besprechen, was sie machen und dann zusammen auf die Bühne gehen und das gemeinsam tun. Da entsteht nochmal eine ganz andere Art von Hierarchiefreiheit, von der selbst wir nur träumen können in unseren Produktionszusammenhängen.
Ihre Mutter mag ihr Theater, weil es immer so versöhnlich ist, haben Sie gesagt. Soll ihr Theater das Publikum stärken?
Also das stimmt auf jeden Fall. Meine Mutter findet das gut. Das ist aber gleichzeitig auch etwas, woran ich mich so ein bisschen abarbeite. Weil was ich eigentlich nicht machen will mit meinen Inszenierungen, ist irgendeine Form von Schönfärberei betreiben. Theater entsteht ja quasi aus der Behauptung. Ne? Also eine Gruppe von Menschen trifft sich in einem Raum ohne Fenstern und überlegt, was man gemeinsam vorhat, was man dem Publikum erzählen möchte. Und dann beginnt eine unglaubliche Anstrengung, diese Behauptung in die Welt zu bringen. Und mein Gefühl ist immer, dass wenn die Behauptung, die man auf die Bühne stellt, nichts weiter ist als ein Verzweifeln an den Umständen unserer Lebensrealität, unserer Gegenwart, die einem ja durchaus genug Grund zum Verzweifeln geben, dass man dann diese ganze Behauptungsenergie irgendwie verpuffen lässt in einem Gemeinschaftsgefühl von Depression. Und das ist weniger von mir gesteuert, als ich das eigentlich gerne hätte. Aber instinktiv versuche ich dann häufig irgendwo dieser ganzen Behauptungsenergie eine Form von Rechtfertigung zu verschaffen in einer Art positiver Energie am Schluss. Das gibt's in vielen Stücken, selbst die, die sich narrativ wirklich auf den Abgrund in rasender Geschwindigkeit zubewegen, selbst die haben am Ende nochmal einen Moment von Einatmen oder von Luft holen oder von Wind, der da durchweht. Es gibt zwei Inszenierungen von mir, die wirklich mit Windmaschinen aufhören, fällt mir gerade ein bei dieser Formulierung. Und zwar einfach das Ende der Welt und Traus das Ding mit Federn. Also zwei der Stücke, die es eigentlich mit Familie und damit diesem nicht ganz unkomplizierten Thema zu tun haben, die enden mit einem Wind, der den Staub und den Schweiß und die Tränen und manchmal auch das Kunstblut, sofern es denn getrocknet ist, nochmal aufwirbeln.
Das sagt Christopher Rüping. Er erhält in diesem Jahr den Theaterpreis Berlin im Rahmen des Berliner Theatertreffens. Herr Rüping, wir haben in diesen Tagen den 5. Jahrestag des Lockdowns, als die Theater geschlossen wurden in der Corona-Pandemie. Sie haben damals reagiert in Zürich mit Inszenierungen für den digitalen Raum. Ich erinnere mich an den Dekalog. Da haben Sie so ganz neue Formen entwickelt. Da wurde live Theater gespielt vor der Kamera. Zuschauer konnten mitmischen. Wenn Sie heute auf diese Zeit zurückgucken, was hat sich denn für das Theater seitdem verändert? Also man hat ein bisschen experimentiert, auch digital, aber ist davon irgendwas geblieben?
Ja, tatsächlich schon. Es gibt Häuser mit richtigen Digitalsparten. Ne? Auch zum Beispiel das Wiener Burgtheater hat jetzt mit Roman Senkel da jemanden, der wirklich explizit in diesem Staats- und Stadttheaterbetrieb weiter an digitalen Formaten forscht und arbeitet und auch künstlerische Ergebnisse produziert. Aber ich glaube, das, was einem noch schneller auf der Zunge liegt, ist, dass ich habe das Gefühl, während des Lockdowns gab es um das Theater so verstärkte Relevanzdiskussionen. Ne? Es wurde sich sozusagen, also diese
ist das Theater systemrelevant oder nicht?
Ein wunderbares Wort, genau. Systemrelevant. Ist das Theater systemrelevant oder nicht? Und die haben sich nicht erledigt mit Ende des pandemischen Geschehens. Ich habe das Gefühl, das Theater ist so gefährdet, wie ich es in der kurzen Zeit, die ich das Theater überblicke, noch überhaupt gar nicht erlebt habe. So, man hört immer so Kürzungen und denkt, ja, es wird etwas ein bisschen verkürzt, aber das sind wirklich also Radikalkürzungen, existenzbedrohende Kürzungen für die Theater, nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin, sondern fast überall im deutschsprachigen Raum. Ich habe das Gefühl, dass sich die Frage nach der Relevanz des Theaters, die sich natürlich anders stellt, wenn diese Theaterräume alle verwaist sind, wie es im Lockdown waren, irgendwie es über das pandemische Geschehen hinaus geschafft hat, nach wie vor sehr relevant für uns alle zu sein. Das ist auf jetzt den Kulturbetrieb bezogen, das traurigste Erbe des pandemischen Geschehens jetzt.
Ja, jetzt haben Sie schon die Kürzungen angesprochen. Verliehen wird der Theaterpreis Berlin im Mai beim Theatertreffen. Und zwar wird er Ihnen dann verliehen vom Berliner regierenden Bürgermeister von Kai Wegner, also jedem CDU-Politiker, der ja gemeinsam mit dem Kultursenator Giugiaro der Berliner Kultur diese massiven Kürzungen beschert hat, die wirklich teilweise gefährdend sind für einzelne Häuser. Auch Einsparungen an Häusern, an denen sie gespielt werden. Ist die Freude da nicht ein bisschen getrübt, wenn einerseits zum Preis verliehen wird, die Arbeit gewürdigt und gleichermaßen durch die Sparmaßnahmen erschwert wird?
Ja, absolut. Ich finde es eine wahnsinnige Herausforderung, was man über diesen Preis, über den Theaterpreis Berlin wissen muss, ist, dass der sozusagen mit so einem Festakt im Haus der Berliner Festspiele einhergeht, ne? Und dass das dann sozusagen ein Raum ist, in dem sich natürlich viele Kulturschaffenden befinden und auf der anderen Seite auch PolitikerInnen, genau die, die für die Kürzung verantwortlich sind. Das ist eine besondere Herausforderung, so eine Veranstaltung dann richtig zu manövrieren, weil auf der einen Seite ist es natürlich auch eine Chance. Ne? Ich als Regisseur, anders als die Berliner IntendantInnen, habe nie die Möglichkeit, mit den Politikern in einem Raum zu sein. Das passiert einfach nie so bei mir. Und das hier ist eine Gelegenheit. Und es geht um die Frage, dieses Theater, was seitens dieser Kürzung so massiv gefährdet ist, ein bisschen zu feiern und zusammen zu erleben. Aber für mich als Preisträger ist es natürlich eine Herausforderung, wie ich das navigiere. So ganz sicher bin ich mir noch nicht. Der Preis wird verliehen von dem Bürgermeister, aber die Jury ist völlig unabhängig von dem Bürgermeister. Das heißt, ich bin sehr zwiegespalten, was es bedeutet, in dieser Zeit diesen Preis zu bekommen. Denn auf der einen Seite glaube ich, dass Theater, sei es meins, sei es das von jemandem anders, dass es gerade gut ist, wenn es positive Schlagzeilen gibt, wenn es was gibt, wo man Anlässe zum Feiern und nicht nur zum Trauern gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite kommt es natürlich zu einem Zeitpunkt und in einer Situation, in der das zumindest ein zweischneidiges Schwert ist.
Das heißt, Sie sitzen schon an einer kritischen Rede?
Naja, wenn ich jetzt das, als Regisseur lernt man ganz früh, dass man sozusagen nicht zu viel spoilern darf, bevor es dann stattfindet. Da kann ich sozusagen wie bei einer richtigen Premiere sagen, dazu müsste man dann wahrscheinlich kommen ins Haus der Berliner Festspiele. Der Eintritt ist übrigens frei. Das heißt, man kann da sozusagen einfach hinkommen.
Dann am besten selbst hingehen zur Preisverleihung. Der Theaterpreis Berlin geht an den Regisseur Christopher Rüping und zwar am 4. Mai. Und weil wir hier das Werk von Christopher Rüping nur kurz anreißen konnten, empfehle ich wärmstens das Buch Nahaufnahme, Christopher Rüping, Gespräche, Begegnungen, Material. Das ist eine wundervolle Hommage an den Regisseur, erschienen im Alexander Verlag. Christopher Rüping, danke für Ihre Zeit und alles Gute.
Vielen Dank für das Gespräch.
Klaus Manns Roman Mephisto ist Literaturgeschichte. Allein über die Frage, ob er in Deutschland veröffentlicht werden darf, wurde 7 Jahre prozessiert. Denn hinter der Hauptfigur, dem Schauspieler Hendrik Höfgen, war eindeutig Gustav Gründgens erkennbar. Es geht um das Verhältnis von Kunst und Macht in Zeiten einer faschistischen Diktatur und um die Verführbarkeit durch Ruhm und Karriere. Sehr viele Theater zeigen oder planen gerade Bearbeitungen dieses Romans. Mephisto scheint also das zu sein, was man so gern den Stoff der Stunde nennt. Stefan Keim hat sich umgeschaut, um herauszufinden, woran das liegt.
Das Theater braucht mich. Und jedes Regime braucht das Theater. Und kein Regime kommt ohne mich aus.
Was der Starschauspieler Hendrik Höfgen hier sagt, klingt heute etwas übertrieben, aber als es weder Fernsehen noch Internet gab, spielte das Theater eine sehr wichtige Rolle in einem Staat. Gleichzeitig kann der Bühnenruhm schnell wieder vorbei sein, wenn man sich mit den Mächtigen überwirft. Hendrik Höfgen, der sich vorher in linken Kreisen bewegt und auch kritisches Kabarett gemacht hat, entscheidet sich für die Karriere. Klaus Mann porträtiert hier böse und pointiert seinen einstigen Freund Gustav Gründgens. Und auch die Nazi-Größe Hermann Göring ist deutlich zu erkennen. Der verlangt, dass Höfgen, frisch zum Intendanten gekürt, Menschen, die nicht zur herrschenden Ideologie passen, rauswirft.
Damit die deutsche Sprache, die deutsche Kultur und das deutsche Theater nicht länger vergiftet werden. Verstehen Sie mich?
Jawohl.
Das sind Ausschnitte aus der Wuppertaler Inszenierung von Klaus Manns Mephisto.
Aber es kommen bei uns keine Hakenkreuze vor, es kommt keine nationalsozialistische Uniform vor. Das Ganze spielt einfach nur erstmal in einer modernen, einer zeitlosen Kantine. Also modern in dem Sinne, dass eine Kaffeeautomat auf der Bühne steht.
Thomas Braus, der Intendant des Wuppertaler Schauspiels, erzählt, dass sich Regisseur Nicolas Charot sehr auf den Originaltext konzentriert hat.
Es ist alles Klaus Mann. Wir haben keine Fremdtexte und wir haben natürlich auch im Probenprozess darüber diskutiert, aber diese Rückmeldung haben wir auch von ZuschauerInnen bekommen. Manche haben uns gefragt, sind das wirklich alles Klaus-Mann-Texte? Sind die nicht aus der heutigen Zeit? Das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass man sagt, nein, sie sind nicht aus der heutigen Zeit, aber sie könnten in der heutigen Zeit teilweise geschrieben sein. Das ist das Besondere.
Die Kultur in Zeiten des Rechtsrucks in einer zumindest konservativer werdenden Gesellschaft hat Klaus Mann auf eine Weise reflektiert, die auch heute gültig erscheint. Thomas Braus stellt die Frage,
wie abhängig ist subventionierte Kunst von Politik und wie wirkt sich das aus? Und wo lügt man sich vielleicht als Kulturschaffender manchmal in die Tasche und sagt, nein, nein, ich bin ganz unabhängig, aber ist es vielleicht doch nicht?
Denn Theater werden immer mehr nach Auslastungszahlen bewertet. Und wenn die nette Komödie mehr Publikum anzieht, sollte man vielleicht lieber eine kritische Uraufführung weglassen? Vor dieser Frage stehen gerade viele IntendantInnen.
Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler.
Hendrik Höfgen weist jede politische Verantwortung von sich. In Wuppertal tritt er bescheiden auf, ohne weiß geschminktes Mephisto-Gesicht, wie man es aus dem Film mit Klaus-Maria Brandauer kennt. Thomas Schmauser, der die Rolle an den Münchner Kammerspielen verkörpert, klingt deutlich wuchtiger.
Barbara, ich gehe abends in mein Theater, spiele meine Rollen möglichst gut, dann gehe ich nach Hause. Basta!
Wie verhalte ich mich in einer in die Extreme driftenden Gesellschaft? Dieses Thema treibt gerade viele Theater um und Klaus Manns Mephisto scheint dafür der ideale Stoff zu sein. Es gibt eine Tourneeaufführung. Das Staatstheater Braunschweig zeigt Mephisto. In Heidelberg und Göttingen haben verschiedene Fassungen im April Premiere. Düsseldorf zeigt eine sehr freie und umstrittene Überschreibung namens Man muss sich Mephisto als einen glücklichen Menschen vorstellen. Im Buch Im Prinzregenttheater gibt es ab Ende März Mephisto für zwei Personen und in Dortmund hat der Schauspieler Harald Schweiger die Geschichte als grandiosen Monolog gespielt. Im Hans-Otto-Theater Potsdam hat Regisseur Sascha Havemann Klaus Mann selbst auf die Bühne geholt.
Wir erleben den Autor des Romans, wie er in seinem Pariser Exil eigentlich diesen Roman schreibt.
Eine Besonderheit in Potsdam, das Theater ist nach Hans Otto benannt, der Vorbild für eine Figur in Klaus Manns Roman war. Otto Ulrichs heißt er darin.
Otto Ulrichs ist der Gegenpart von Gustav Gründgens, also ein politisch engagierter Künstler, der sich in den Kämpfen, also den antifaschistischen Kämpfen dieser Zeit engagiert. Und für den die Aufgabe des Künstlers ist, dass er politisch aktiv ist und sich nicht versteckt hinter glänzenden Premieren und tollen Rollen.
So gibt es ganz unterschiedliche ästhetische Annäherungen an Klaus Manns Mephisto. Doch die Frage nach der politischen Verantwortung der KünstlerInnen steht überall im Zentrum.
Stefan Keim, über Mephisto ein Stoff, der derzeit viele Bühnen beschäftigt.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Performerin Josephine Lange. Sie beschreibt einen ungeplanten theatralen Moment in einer Theateraufführung.
All aboard.
Ist hier irgendwo ein Mörder?
All aboard.
Meine geniale Stelle ist der Theaterabend Richard III. In der Schaubühne Lars Eidinger. Und es gab diesen Moment, wo es anfing, ein bisschen komisch zu riechen. Man wusste noch nicht genau, was es ist. Er hat sofort diesen Theaterabend unterbrochen und alle hatten das Gefühl, okay, jetzt kommt so ein Lars Eidinger-Moment, wo er sich einfach irgendwie Raum nimmt, because he can, und meinte, hier riecht's doch verbrannt. Und plötzlich fingen alle Schauspieler auf der Bühne an, so ein bisschen unsicher, ob sie jetzt weiterspielen oder nicht, aber doch auch mal zu gucken, hier riecht's verbrannt. Und Lars Eidinger war sofort, hier ist doch irgendwo ein Feuerwehrmann. Und der pennte halt wirklich im Publikum, schlief er. Und er so, ja, aber hallo, hier ist doch ein Feuerwehrmann. Dann wachte er auf und war so, okay, stand sofort auf. Und dann gab es einen Schauspieler, der hat einen unglaublichen Fatsuit an und der wollte sozusagen auch aktiv suchen und ging dann auf die Unterbühne. Aber weil er auch so dick war, mit diesem Fatsuit sozusagen, das so anstrengend war zu laufen, hatte das so eine Komik, als er von der Unterbühne wieder hochkam und sagte, also unten brennt es irgendwie nicht. So, und irgendwann fand man dann irgendeinen Lappen, der auf irgendeiner Lampe gelandet war und der eben am Kokeln war. Und Lars hat ihn halt so gefunden und so, hier, ich hab's gefunden. Und der Feuerwehrmann riss ihm das aus der Hand, schmiss es auf den Boden, trampelte es nochmal tot. Also es war so witzig. Ich glaube, die haben nochmal 5 Minuten gebraucht, bis sie wieder ins Spiel gefunden haben danach, weil auch Lars Eidinger einfach immer nur lachen musste und, glaube ich, 5-mal wieder auf die Bühne kam. Und so, jetzt wirklich, man muss an Brot denken. An der Ernst Busch haben sie uns gesagt, denk an Brot, wenn du lachen musst. Das ist mein genialer Moment.
I don't see no fire. I don't see no fire. Burning down.
Josephine Lange über einen ungeplanten Zwischenfall in einer Aufführung von Richard III. In der Berliner Schaubühne. Josephine Lange, die Performerin, die erleben Sie auch im aktuellen Theater-Podcast. Und das hier war Rang 1, das Theatermagazin. Hier geht's weiter mit unserem Filmmagazin Vollbild. Ich wünsche viel Spaß dabei und noch einen schönen Samstag.